أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. سورة الضحى ist die 93. Sura des Heiligen Korans und hat insgesamt 11 Verse. Und das ist sicherlich eine der Suren, was vielleicht mehrere Geschwister jetzt von klein auf auswendig gelernt haben. Also es ist eine Sura, die man schon eher im jüngeren Alter auswendig kennt. Und auch hier können wir genau das Gleiche sagen, wie wir letzte Woche bei Surat Shams gesagt haben, nämlich, dass es eine mekkanische Sura ist und dass man dies ganz leicht aufgrund des Inhalts erkennt, genauso wie es bei Surat Shams der Fall war. Und darüber haben wir letzte Woche gesprochen, wie man erkennen kann, ob eine Sura mekkanisch oder medinensisch ist. Über den Zweck und den Grund der Herabsendung dieser heiligen Sura gibt es mehrere Ansichten. Eine der verbreitetsten Ansicht ist, dass diese Sura, also Surat al-Dhuha, die 93. Sura des Heiligen Korans, dass diese herabgesandt worden ist, nachdem die Offenbarung zum Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi für einige Tage weggeblieben ist. Wie ihr wisst, es war so, dass immer der Erzengel Jibrail alaihi salam zum Propheten kam, ihm einige Verse gebracht hat. Und nun war es so, dass diese Offenbarung für einige Tage weggeblieben ist. Das heißt, Jibrail alaihi salam kam nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi hat sich natürlich Gedanken gemacht, warum ist die Offenbarung weg? Jeden Tag war Jibrail bei mir, jeden Tag brachte er mir Verse des Heiligen Korans und plötzlich keine Verse, keine Offenbarung, nichts. Was ist passiert? Habe ich etwas Falsches gemacht? Ist Allah subhanahu wa ta'ala zornig auf mich? Hat Allah subhanahu wa ta'ala mich verlassen? Was ist passiert? Der Prophet war traurig aufgrund dessen, dass die Offenbarung nicht mehr zu ihm kam. Und natürlich haben die Mekkaner und die Götzendiener davon erfahren. Und sie haben angefangen, sich über ihn lustig zu machen. Und dementsprechend kam dann diese Sura, Surat al-Dhuha, Sura 93, als Trost für das Herz des Siegels der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, um ihm deutlich zu machen, nein, o Gesandter Gottes, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht verlassen. Das also so als Grund der Herabsendung dieser heiligen Sura. Diese Sura hat eine Spezialität, die insgesamt 4 Suren im heiligen Koran haben. Das heißt, diese Sura hat etwas, und 3 andere, aber andere Suren haben diese Spezialität nicht. Und zwar ist es so, diese Sura darf im Pflichtgebet nicht alleine rezitiert werden. Und zwar ist es so, gemäß der Rechtsschule der Ahlul Bayt alaihim salam, ist es so, dass im Pflichtgebet nach Surat al-Fatiha eine vollständige Sura rezitiert werden muss. Außer bei 4 Suren. Und zwar bei diesen 4 Suren ist es so, dass sie nicht alleine rezitiert werden dürfen. Das ist bei Surat al-Fil und Surat Quraysh. Also wenn ich Surat al-Fil nach Surat al-Fatiha lese, muss ich danach Surat Quraysh lesen. Und genauso ist es hier, ich kann Surat al-Dhuha nicht alleine im Gebet rezitieren, ich muss danach Surat al-Inshirah lesen, beziehungsweise Surat al-Sharh, weil diese beiden Suren zusammengehören. Das heißt, Surat al-Fil und Surat Quraysh gehören zusammen, genauso wie Surat al-Dhuha und Surat al-Sharh gehören ebenfalls zusammen und müssen im Pflichtgebet, wenn sie rezitiert werden, gemeinsam rezitiert werden. Weil es ist prinzipiell so, dass nach der Surat al-Fatiha im Gebet ist es verpönt, mehrere Suren zu lesen. Ja, es ist gut, nach Surat al-Fatiha eine vollständige Sura zu lesen im Pflichtgebet. Aber wie gesagt, hier ist es so, dass wenn man Surat al-Fil liest, danach Surat Quraysh lesen muss. Und wenn man Surat al-Dhuha liest, muss man danach auch Surat al-Inshirah oder Surat al-Sharh dann lesen. Auch diese heilige Sura beginnt mit einem Schwur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa al-Dhuha. Bei der Morgenhelle. Und dann kommt ein weiterer Schwur. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. Und bei der Nacht, wenn sie alles umhüllt. Wir haben ja letztes Mal besprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala viele Suren mit einem Schwur beginnt. Ja, wir haben letzte Woche über Surat al-Shams gesprochen. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Und وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Und da haben wir ja 11 Schwüre festgehalten, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Hier beginnt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura ebenfalls mit einem Schwur, nämlich ebenfalls Duha. Ja, dort haben wir Waschamsi Wadduhaha, hier haben wir direkt Wadduha. Wallayli idha saja. Es ist der Schwur beim Licht und bei der Dunkelheit. Allah subhanahu wa ta'ala schwört hier auf das Licht und auf die Dunkelheit. Was genau ist Dhuha? Als Dhuha wird diese Verbreitung des Lichts beschrieben, wenn die Sonne aufgegangen ist. Kennt ihr das, wenn die Sonne aufgeht und schon vielleicht einige Minuten verstrichen sind oder vielleicht mal eine Stunde vergangen ist? Wie das Licht sich anfängt zu verbreiten im gesamten Himmel. Diese Verbreitung des Lichtes im Himmel wird als Dhuha bezeichnet. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى und bei der Dunkelheit, wenn sich alles beruhigt und still wird. Das heißt so, man könnte sagen bei der Mitternacht oder wenn die Nacht schon fest eingetroffen ist. Also nicht unbedingt beim Sonnenuntergang oder wenn die westliche Röte zum Beispiel noch zu sehen ist, sondern wirklich, wenn die komplette Nacht sich niedergesetzt hat, niedergelegt hat und sich alles beruhigt hat und alles stillgelegt wurde. Dieses وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, dieses سَجَى bedeutet so viel wie bedecken, wenn die Nacht alles umhüllt, wenn die Nacht alles bedeckt. Deswegen beispielsweise bezeichnet man einen Toten, der mit dem Leichentuch gewickelt ist, ebenfalls als مُسَجَى, das heißt der Bedeckte, der Umwickelte. Deswegen heißt es beispielsweise اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَى عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ, das heißt, oh Allah, dieser مُسَجَى, dieser Bedeckte ist dein Diener und der Sohn deines Dieners. Das heißt, eine der Bedeutungen ist, Allah schwört auf diese Verbreitung des Lichtes im Himmel und er schwört auf die Dunkelheit, wenn sie sich beruhigt. Warum aber? Auch hier die Frage, warum schwört Allah subhanahu wa ta'ala? Der Mensch, wenn er schwört auf Allah tabaraka wa ta'ala. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, bei ihm ist es umgekehrt. Er schwört auf die Geschöpfe, er schwört auf seine Zeichen. Er will den Menschen daran erinnern, oh du Mensch, vergiss diese Zeichen nicht um dich herum. Diese Verbreitung des Lichtes am Tage, wenn der Tag erstrahlt, du aufstehst, voller Kraft bist, motiviert bist, arbeiten gehst, für deinen Unterhalt sorgst und dann später, wenn die Nacht kommt, du nach Hause kommst, zurückziehst, die Müdigkeit sich über dich legt und wenn es Nacht wird, schläfst du und hast deine Ruhe und wachst am nächsten Tag erholt auf. Dieser Tag-Nacht-Zyklus ist einer der schönsten Wunder und Zeichen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hiermit, oh du Mensch, vergiss diese Zeichen nicht, die um dich herum sind. Ja, nur weil das jeden Tag passiert, bedeutet das nicht, dass es etwas Normales ist, dass es etwas ist, worüber man nicht nachdenken sollte. Nein, bedenke, was für wundervolle Zeichen es ist. Mit dem besten Beweis, stell dir vor, es gäbe diesen Tag-Nacht-Zyklus nicht. Stell dir vor, es wäre nur Tag. Ja, es gibt beispielsweise Gebiete auf der Erde, wo es 6 Monate Tag ist, wo es 6 Monate dunkel ist. Stell dir vor, es wäre die ganze Zeit tagsüber, es gäbe keine Nacht. Manche Menschen haben schon Probleme damit einzuschlafen, wenn es Vollmond ist. Wie soll es dann sein, wenn es den ganzen Tag über hell ist? Ja, heutzutage mit der Moderne, mit der Elektrizität, mit dem Arbeiten, mit der Nachtschicht und so weiter, ist es so, dass der Tag manchmal zur Nacht wird und die Nacht manchmal zum Tag. Aber diejenigen, die in der Nachtschicht schon mal gearbeitet haben, merken, das ist etwas, was den Körper belastet. Der Mensch ist nicht dafür ausgelegt, nachts zu arbeiten, nachts aktiv zu sein. Die Nacht ist etwas für Ruhe, ist für Spiritualität, ist für Schlaf, ist für Gottesdienste. Dafür ist die Nacht von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und Allah subhanahu wa ta'ala erinnert den Menschen hierbei, oh du Mensch, vergiss diese Zeichen nicht, die dich tagtäglich umgeben, die Verbreitung des Lichts im Himmel und die Dunkelheit, wenn sie sich legt. So, Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf diese beiden heiligen Zeichen. Warum schwört er? Auf was schwört er? Was ist die Botschaft? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. Wie wir gesagt haben, die Mekkaner, als sie mitbekommen haben, dass die Offenbarung ferngeblieben ist vom Gesandten Gottes, haben sie angefangen, sich über ihn lustig zu machen. Ha, oh Mohammed, hat dein Gott dich verlassen? Hat die Offenbarung dich verlassen? Liebt dein Gott dich nicht mehr? Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Und der Prophet Muhammad ist ein Mensch, hat Gefühle, hat Emotionen. Das hat ihn natürlich traurig gemacht, das hat ihn mitgenommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat daraufhin diese Sura offenbart, um das Herz des Siegels aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alle zu beruhigen und zu besänftigen. Und ihm zu zeigen, oh mein Diener, oh mein Gesandter, ich habe dich nicht verlassen. Ich habe dich nicht verabschiedet, noch hasse ich dich. Du hast nichts Falsches getan, du hast nichts Schlimmes getan, aber es steckt eine Weisheit dahinter, wieso die Offenbarung sich für einige Tage verzögert hat. Es gibt eine Weisheit dahinter. Manche vergleichen diesen Aspekt mit der Geschichte von Musa a.s. Als Musa für 30 Tage weggegangen ist, dachten seine Leute, die von Bani Israel, sie dachten, Musa müsste nach 30 Tagen wiederkommen. Jetzt ist der 31. Tag vergangen, der 32., der 33., der 34. Musa ist immer noch nicht da. Was ist passiert? sie wurden auf die Prüfung gestellt und haben diese Prüfung nicht bestanden. Und hier testete Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls die Gläubigen. Das ist so eine der Möglichkeiten und eine der Gründe, warum diese Offenbarung verzögert wurde. Aber einer der wichtigsten Gründe, warum die Offenbarung sich verzögert hat, ist, dass ja die Götzendiener damals behauptet haben, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi hätte den Koran geschrieben. Sie haben ja gesagt, der Koran ist von Muhammad, weder gibt es einen Gott, noch gibt es eine Offenbarung, noch gibt es einen Engel. Der Prophet hat diesen Koran selber geschrieben und er kam damit zu den Menschen und will die Menschen damit beeinflussen. Ja, das ist, was heutzutage manche immer noch behaupten. Sie haben also behauptet, der Prophet hätte den Koran geschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala hat daraufhin die Offenbarung unterbrochen, um ihnen zu zeigen, diese Angelegenheit, die Offenbarung, liegt nicht in den Händen Muhammads sallallahu alaihi wa alaihi, sondern in den Händen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, wann er einen Vers offenbart und wann er einen Vers nicht offenbart. Er entscheidet, kommt jetzt die Offenbarung oder kommt jetzt die Offenbarung nicht. Und das ist eines der besten Beweise dafür, dass der Prophet wahrhaftig ist, dass diese Botschaft wirklich von Allah subhanahu wa ta'ala kam. Denn, jetzt müsst ihr mal aufpassen, stell dir vor, du wärst wirklich derjenige, der den Koran geschrieben hätte. Es gibt keine Offenbarung und kein Wahi und du hättest es selber geschrieben. Die Leute kommen zu dir, sie stellen dir Fragen, sie wollen etwas wissen, du hättest ihnen die Antwort sofort gegeben, ohne Zweifel. Aber das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, weil er wahrhaftig ist, weil die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist, immer wenn jemand zu ihm kam und ihn etwas gefragt hat, hat er gesagt, ich warte auf die Offenbarung meines Herrn. Ich warte auf den Befehl Gottes. Ich weiß es nicht. Ich warte auf den Befehl Gottes. Und das hat ihn nicht unbedingt in eine angenehme Position gebracht. Das hat ihn schon in eine schwere Position gebracht. Du als Prophet kommst mit einer Religion, mit einem himmlischen Buch, sagst, der Engel von Gott kommt zu dir mit einer Botschaft und jetzt kommen die Menschen und fragen dich und du sagst, ich weiß es nicht, ich warte auf die Offenbarung Gottes. Das ist keine leichte Situation für jemanden. Aber das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi war und ist offen, ist wahrhaftig. Und damit hat er den Menschen deutlich gemacht, die Angelegenheit dieser Offenbarung, der Koran, ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht den Menschen deutlich, dieser Koran ist von mir und nicht von Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi ist lediglich ein Gesandter, ein Verkünder meiner Botschaft. Wenn ich entscheide, jetzt wird ein Vers offenbart, dann wird er offenbart. Wenn ich sage, die Offenbarung wird für einige Tage zurückgehalten, dann wird sie zurückgehalten. Ja, manche Berichte sprechen davon, dass die Offenbarung 3 Tage ferngeblieben ist vom Propheten. Andere sagen 15 Tage, andere sagen 20 Tage. Und damit hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen deutlich gemacht, diese Botschaft, der Koran, ist von mir, nicht von Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Dann wäre er vom Propheten, dann hätte er kein Problem damit gehabt, die Antworten zu geben und den Menschen weiter Sachen zu verkünden. Aber damit wurde deutlich, dass dieser Koran und diese Botschaft von niemand anderem war als von Allah tabaraka wa ta'ala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, also nachdem er sagte, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى, dein Herr hat sich weder von dir verabschiedet, noch hasst er dich. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Und das Ende ist wahrlich besser für dich als das Erste. Akhira und Ula. Natürlich, die meisten übersetzen es mit Jenseits und Diesseits. Es gibt dafür auch mehrere Interpretationen, mehrere Tafasir. Eine Interpretation dafür ist, ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat dich nicht verlassen. Noch ist er zornig auf dich. Im Gegenteil, du bist im Jenseits beliebter und geliebter und geschätzter als auf dieser Erde. Das heißt, damit wollte Allah subhanahu wa ta'ala sagen, oh mein Gesandter, die Mekkaner machen sich über dich lustig. Sie beschimpfen dich, sie beleidigen dich, sie bezeichnen dich als Zauberer. Ich weiß, oh mein Prophet, glaube mir, im Jenseits bist du beliebter und begehrter als auf dieser Erde. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Und das Ende, das Jenseits, ist für dich besser als das, was du jetzt gerade durchlebst. Deshalb hab Geduld, oh Gesandter Gottes. Das ist eine Form der Interpretation. Eine andere Form der Interpretation ist, ja, nicht das Jenseits ist mit Akhira gemeint, sondern das Ende deiner Tage, o Gesandter Gottes. Jetzt aktuell bist du in Mekka, du bist geschwächt, du bist alleine, du hast keine große Community, du hast nur wenig Menschen um dich herum, jetzt bist du geschwächt. Jetzt hast du nicht viele Leute um dich herum, aber am Ende deiner Tage, Akhira, das heißt am Ende deiner Tage, wirst du stark sein, du wirst erhaben sein, du wirst der Herrscher einer Stadt sein, du wirst eine große Community haben, du wirst eine Armee haben, du wirst eine Position haben. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Das heißt, das Ende dieser Tage ist für dich besser als das, was du jetzt derzeit durchlebst. Deswegen sehen wir in Surat al-Nasr beispielsweise, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, idha ja'a nasrullahi wal fath, ja, am Ende, wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, das heißt, am Ende sieht man, wie die Menschen die Religion Gottes betreten. Und dann kommt einer der schönsten Verse, die wir haben. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Und dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du wohl zufrieden sein. Der offensichtliche Tafsir, die offensichtliche Interpretation dieses Verses ist, ja, Allah subhanahu wa ta'ala wird dir Erfolg geben, er wird dir Stärke geben, er wird dir Ansehen verleihen, bis du zufrieden bist, o Gesandter Gottes. Jetzt aktuell ist es schwierig für dich, aber irgendwann wirst du all das bekommen, bis du zufrieden bist. Du wirst dann sehen, wie die Religion sich ausbreitet, wie die Menschen allesamt rufen werden, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Das heißt, du wirst glücklich und zufrieden sein. Ein anderer Tafsir ist von dem Fürsten der Gläubigen, Imam Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, salatullahi wa salamuhu alayh. Der Fürst der Gläubigen, Ali alayhi salam, fragte einst die Leute des Irak. Er sagte, ihr behauptet, der hoffnungsvollste Vers im Koran sei dieser mit La taqnatu min rahmatillah, also seid nicht hoffnungslos in Allahs Barmherzigkeit. Ist das für euch der hoffnungsvollste Vers? Sie sagten ja, o Fürst der Gläubigen, das ist der hoffnungsvollste Vers für uns. Der Imam a.s. sagte, nein, aber wir, die Ahlul Bayt, sagen, es ist dieser Vers, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Und dein Herr wird dir wahrlich geben und dann wirst du zufrieden sein. Was ist das, was dem Propheten gegeben wurde, womit er zufrieden ist? Die Imame der Ahlul Bayt a.s. sagen, es ist die Fürsprache, die ihm gegeben wurde. Die Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat am Tage des Gerichts die große Fürsprache bei Allah subhanahu wa ta'ala, sodass sogar Propheten kommen und ihn um seine Fürsprache bitten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat am Tage des Gerichts solch einen Rang, dass jeder von seiner Fürsprache an jenem Tage profitieren möchte. Sie alle werden zu ihm kommen. O Gesandter Gottes, O Gesandter Gottes, lege Fürsprache für mich ein. Und die Interpretation ist, O Gesandter Gottes, du wirst Fürsprache einlegen und einlegen und einlegen, bis du wohlzufrieden bist, bis du für jeden Fürsprache eingelegt hast, für den du Fürsprache einlegen wolltest. Das ist eine mögliche Form der Interpretation. Eine andere Form, eine tiefergehende Bedeutung und Interpretation. وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَى. Allah wird dir geben und du wirst wohl zufrieden sein. Wir fragen den Koran, O heiliges Buch Gottes, was hast du dem Gesandten Gottes gegeben? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna a'tainaka al-Kawthar. Wir haben dir Al-Kawthar gegeben. Wir haben dir die Überfülle gegeben. Und wir wissen, mit Kawthar ist niemand anderes gemeint als Fatima al-Zahra, die Tochter des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, als wolle Allah subhanahu wa ta'ala sagen, O Gesandter Gottes, wir werden dir etwas geben, womit du wohl zufrieden bist. Und an anderer Stelle heißt es, wir gaben dir Al-Kawthar, wir gaben dir Fatima al-Zahra alayha salam. Alam yajidka yatiman fa'awa, hat er dich denn nicht als Weise vorgefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Und hier beginnt Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten zu erinnern. O Muhammad, du warst ein Weise, du warst alleine, du warst im Mutterleib und dein Vater starb, Abdullah. Du warst jemand, als du geboren wurdest, deine Mutter starb, als du noch klein warst. Du wurdest ein Waisenkind. Dein Großvater starb daraufhin, als du ebenfalls noch ein Kind warst. Dann kamst du zu deinem Onkel Abu Talib, der dich großgezogen hat. Du bist ein Weise, O Muhammad. Hast du vergessen, wie ich mich um dich gekümmert habe, wie ich dich großgezogen habe? Und das ist eine der besten Lehren für uns. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er stammte nicht aus einem königlichen Haus oder hatte die besten Bedingungen, ging auf die höchste und beste Universität, die es gab. Er hatte einen bescheidenen Beruf, er hatte Arbeit, er war ein Weise, er hat viel gelitten. Und trotz dessen, oder vielleicht genau deshalb, hat er den höchsten Rang bei Allah subhanahu wa ta'ala letztendlich bekommen. Das heißt, das ist eine wundervolle Lehre für uns. Denk nicht, du musst immer die besten Startvoraussetzungen haben und dann wird etwas erst aus dir. Nein, denk nicht, dass nur weil du nicht die optimalen Startvoraussetzungen hast, dass du deswegen nicht weiterkommst. Das sind Ausreden. Jemand, der nicht erfolgreich ist, der Ausreden sucht, der wird sagen, ja, meine Eltern haben mir nie beigebracht, dass ich auf die Schule gehen soll. Meine Eltern haben dies. Man sucht Ausreden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er war ein Weise. Er hatte die bescheidensten Umstände. Trotzdem sehen wir, er ist die beste Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Keine Schöpfung ist Allah näher als das Siegel der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber er stammt aus einem bescheidenen Haushalt. Er kam nicht aus einem königlichen Haus. Er hatte nicht irgendwie zu viel Macht oder viel Macht oder Leute um sich herum oder kam aus einer gelehrten Familie. Nein, er war ein einfacher Mensch. Aber wir sehen, die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn zu dem gemacht, der er ist. Deshalb, denk nicht also, dass nur weil du jetzt schwierige Voraussetzungen hast, dass du vielleicht in ein fremdes Land gezogen bist, wo du die Sprache erstmal neu erlernen musstest. Wir haben so viele Leute gesehen, die von dem Nichts ein Imperium aufgebaut haben. Wenn wir es auf das Diesseits beziehen. Die nichts hatten, aber ein Imperium aufgebaut haben. Du musst nicht unbedingt ein großer Marja sein und der größte Gelehrte aller Zeiten, damit du einen hohen Rang bei Gott hast. Nein. Manchmal kannst du ein einfacher Bauer sein, der morgens früh aufsteht, seine Gebete verrichtet, aufs Feld geht, die Tiere versorgt, sein Land bestückt, für seine Familie sorgt, seine Gebete verrichtet. Ein einfaches Bescheidnis. Dieser Mann kann eventuell in manchen Fällen einer der höchsten Ränge bei Gott haben. Du musst nicht unbedingt jemand sein, der ein Redner ist, der ein Prediger ist, der ein Gelehrter ist. Manche denken, nur wenn jemand ein Gelehrter ist, kommt er ins Paradies. Nur wenn jemand einen Sohn so einen hohen Rang hat, kommt er ins Paradies. Nein, manchmal kannst du den einfachsten Beruf haben, aber du bist aufrichtig zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sieht unsere Herzen. Er sieht nicht das Äußerliche. Er sieht nicht diesen grünen Schal oder dieses schwarze Gewand, was ich trage oder den Turban, den manche... Allah subhanahu wa ta'ala schaut nicht darauf. Er schaut auf dein Herz. Ist dein Herz rein, bist du bei ihm auf den höchsten Stufen. Und wenn ich sage Herz rein, meine ich damit, dass die Taten auch einhergehen. Es reicht nicht zu sagen, mein Herz ist rein, aber ich bete nicht, ich faste nicht, ich lese kein Koran, das alles interessiert mich nicht. Ich sage, mein Herz ist rein. Nein, dein Herz ist nicht rein. Der Koran sagt, und erachtet euch nicht selber als rein. Dein Herz ist rein, wenn du das beweist, wenn du es auch zeigst, dass dein Herz rein ist, nämlich indem die Taten auch damit einhergehen. Deswegen schaut, wie Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten spricht. Wir sollten niemals die Gnaden Gottes vergessen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Vor allem jetzt, hier befinden wir uns aktuell im Monat Sha'ban, im Monat der Bittgebete. Schaut, wie Imam Zain al-Abidin beispielsweise mit Allah subhanahu wa ta'ala gesprochen hat. Indem er sagte, in seinem bekannten Bittgebet, Dua Abi Hamza Thamali, er sagte, ich bin der Junge, den du erzogen hast. Ich bin der Durstige, den du getränkt hast. Ich bin der Hungrige, den du gespeist hast. Ich bin derjenige, der keine Kleidung hatte, den du Kleidung gewährt hast. Ich war der Obdachlose, dem du Obdach gewährt hast. Du hast dich um mich gekümmert, du hast dich um mich groß, du hast mich großgezogen. Du warst die ganze Zeit bei mir und nun verlässt du mich? Nein, so habe ich dich nicht kennengelernt, o Allah. So sprechen die Imame der Ahlulbayt a.s. mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sollten niemals die Gnaden Gottes uns gegenüber vergessen. Deswegen erinnert der Allah subhanahu wa ta'ala das Siegel der Propheten. Er sagt, Alam yajidka yatiman fa'awa, hat er dich nicht als Weise gefunden und dir dann Zuflucht verschafft? Gedenke dieser Gnade, o Muhammad. Deswegen sollten wir allein aufgrund dieses Verses einfach mal die Augen schließen und darüber nachdenken, was für Gnaden wir von Allah subhanahu wa ta'ala haben. Diese Augen, die wir haben, was für eine große Gnade ist es von Allah subhanahu wa ta'ala. Allein wenn wir versuchen, es aufzuzählen und Allah dafür zu danken, für die Gnaden, die er hat, in dem Augenblick, wo wir Danke sagen, fallen 1000 neue Segnungen und Barmherzigkeiten auf uns, für die wir ebenfalls Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sein müssten. Und so wie Imam Zain al-Abidin a.s. dies wunderschön sagte, für jedes Danke muss ich ein Danke sprechen. Ich danke dir, o Allah, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, Danke zu sagen. Und für dieses Danke danke ich dir nochmal, dass du mir diese Möglichkeit gegeben hast, Danke für das Danke zu sagen. Das sind Erkenntnisse, die wir haben. Deshalb, Allah subhanahu wa ta'ala, wir sollten stets dankbar sein für die Gnaden und Barmherzigkeiten, die er uns gibt. Weil viele von uns, und das ist wirklich traurig, weil wir Gott nicht kennen, viele von uns denken am Tage des Gerichts, Gott wartet nur darauf, uns alle ins Höllenfeuer zu schmeißen. Wal'iyadhu billah. Auch die Sünder, wenn sie am Tage des Gerichts vor Allah subhanahu wa ta'ala treten, glaubt nicht, dass er sie sofort nimmt und zack, alle ins Höllenfeuer. Nein, es wird ein Gespräch geben. Es wird ein Gespräch geben. Und ich bin persönlich der Überzeugung, dieses Gespräch ist schmerzhafter als das Höllenfeuer. Ich persönlich fürchte dieses Gespräch mehr als das Höllenfeuer. Wisst ihr warum? An jenem Tage wirst du vor Allah subhanahu wa ta'ala geführt. Und jetzt stell dir diesen Standpunkt vor. Du wirst vor Allah subhanahu wa ta'ala geführt. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu dir diese Worte. Mein Diener, was habe ich dir angetan, dass du so mit mir umgegangen bist? Habe ich dir nicht Augen gegeben, damit du sehen kannst? Weißt du nicht, wie viele Menschen blind auf diese Erde gekommen sind? Und du hast diese Augen genutzt, um das Verbotene zu sehen. Habe ich dir nicht Ohren gegeben, damit du meine Worte vernehmen kannst? Stattdessen hast du Musik gehört und Lästereien gehört und schlechte Dinge gehört, die mir nicht gefallen, von denen ich dir abgeraten habe. O mein Diener, habe ich dir nicht diese Zunge gegeben, damit du mich lobpreisen kannst und sprechen kannst? Stattdessen hast du sie verwendet, um Lügen zu verbreiten, Leute zu beschimpfen, um zu lästern. Was habe ich dir getan, mein Diener? Ich gab dir Gesundheit, ich gab dir Erfolg, ich gab dir eine Familie, ich gab dir eine Arbeit, ich gab dir all dies. Habe ich es verdient, dass du so mit mir umgehst? Habe ich es verdient, dass du all diese Sünden gemacht hast? Habe ich es verdient, dass du mir nicht einmal Danke am Tag gesagt hast? Bin ich so wenig wert in deinen Augen? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gespräch den Menschen zerstören wird. Dass der Mensch sich so schämen wird, wenn er sterben könnte, würde er 1000-mal sterben in diesem Standpunkt. Das ist, denke ich, ein Standpunkt, der uns von innen her brennen lässt. Diese Hasra, wie man im Arabischen sagt, dieses Bedauern, was der Mensch an jenem Tage verspürt, das ist schlimmer als jedes Feuer. Ja, danach wird man ins Höllenfeuer geführt, der Sünder, der es verdient, sicherlich. Aber davor wird Allah subhanahu wa ta'ala, auch hier Allah ist barmherzig, Allah ist gnädig, Allah will die Menschen nicht im Höllenfeuer sehen, aber sie werfen sich ins Höllenfeuer. Allah hält dich zurück und du befreist dich davon und willst dich unbedingt in dieses Höllenfeuer werfen. Warum? Aus welchem Grund? Was ist der Sinn dahinter? Deswegen sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala dankbar dafür. Und das kann man vielleicht so ähnlich vergleichen mit so einem Standpunkt, wie beispielsweise, stell dir vor, du trittst vor deinen Eltern, vor deinem Vater, vor deinen Eltern, die so viel für dich getan haben. Was ist schmerzhafter für uns? Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn der Vater seinen Gürtel auspackt und uns ein paar Mal haut und dann sagt, okay, vergeben, vergessen, dann haben wir ein paar Minuten Schmerzen und das war's dann. Oder aber wenn der Vater uns zu sich ruft, die Eltern da sitzen und sagen, mein Sohn, warum? Wir haben so viel für dich getan, wir haben uns aufgeopfert für dich, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, damit du zur Schule gehen kannst, damit was aus dir wird, damit du gute Voraussetzungen hast. Jetzt bist du kriminell geworden, jetzt bist du so schlecht in der Schule geworden, jetzt machst du all diese Dinge, jetzt machst du all das, wir sind enttäuscht von dir. Das hätten wir wirklich nicht von dir erwartet. Geh, mach, was du willst. Das interessiert uns nicht mehr. Geh, geh. Dieser Standpunkt ist für uns als Kinder oder als Söhne oder als Töchter unserer Eltern, dieser Standpunkt ist für uns viel schwieriger, als wenn sie anders mit uns umgegangen wären. Deshalb sollten wir in diesem Fall stets die Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala erkennen, inshallah. Wenn das schon also der Standpunkt gegenüber unseren Eltern ist, wenn es so schmerzhaft wird, wie wird dann der Standpunkt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sein? Wenn wir vor Allah subhanahu wa ta'ala treten, wie wollen wir ihm antworten? Mit welchem Gesicht wollen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Wenn wir vor unseren Eltern stehen und wir haben etwas Schlechtes getan, dann senken wir unsere Blicke. Wir können unseren Eltern nicht in die Augen schauen. Natürlich bei Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat weder ein Gesicht noch einen Ort, noch können wir ihn irgendwie sehen. Aber wir stehen davor, wie wollen wir, mit welchem Gesicht wollen wir vor Allah subhanahu wa ta'ala treten, mit all den Sünden und den Taten, die wir haben. Aber dieser Monat Schaban ist ein optimaler Monat, um sich von diesen Sünden reinzuwaschen, um ein neues Kapitel mit Allah subhanahu wa ta'ala aufzuschlagen. Danach heißt es, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى, und dich irregehend gefunden und dann rechtgeleitet. Manche interpretieren diesen Vers leider falsch. Sie sagen, dieser Vers widerlegt die Unfehlbarkeit des Propheten, sallallahu alaihi wa alayhi wa billah. Sie sagen, ja, vor der Offenbarung war der Prophet ein normaler Mensch. Ja, er war rechtschaffen, aber er war ein normaler Mann. Er hat gearbeitet, er hat gemacht, er hat getan. Er war ein ganz normaler Mensch, bis dann Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit der Botschaft des Prophetentums beauftragt hat und dann war er Prophet, das war's. Aber wer sagt, dass er unfehlbar ist? Wer sagt, weil hier sagt der Koran, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Wir sagen aber nein. Die korrekte Interpretation dieses Verses ist, du, o Gesandter Gottes, du von dir aus hast keine Rechtleitung, denn diese kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Du, o Gesandter Gottes, du bist ein Mittel für die Rechtleitung. Du bist ein Mittel für die Rechtleitung. Die wahre Rechtleitung kommt von niemand anderem als von Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser Vers leugnet also damit nicht die Unfehlbarkeit des Propheten, sondern erinnert die Muslime einmal mehr daran, Allah leitet recht, wen er will, und er lässt in die Irre gehen, wen er will. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alayhi kann nicht den Recht leiten, den er gerne recht geleitet gesehen hätte, aber Allah gibt die Rechtleitung dem, der sie sucht. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, und dich arm gefunden und dann reich gemacht hat. Wisst ihr, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten reich gemacht hat? Durch Khadija alayhi salam. Khadija, die alles aufgeopfert hat für den Islam. Und so machte Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten reich durch seine Ehefrau Khadija alayhi salam. Sie war die reichste und angesehenste Frau unter den Arabern. Es gab keine Frau unter den Arabern, die angesehener und reicher war als Khadija alayhi salam. Aber schau dir an, was sie alles geopfert hat für den Propheten. Als der Prophet arm war, allein in Mekka, zurückgewiesen von allen, bekämpft, beschimpft, als Zauber betitelt. Alle waren gegen ihn. Sie war eine Frau, die an seiner Seite stand, die standhaft an seiner Seite stand. Sie opferte alles für den Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, sodass, als sie starb, sie nicht mal mehr genug Geld hatte für ein Leichentuch, für ein Leichengewand. Die reichste Frau der arabischen Halbinsel, als sie starb, hatte sie nicht einmal Geld für ein Leichentuch. Und deswegen kam Jibrail mit einem Leichentuch aus dem Paradies für Khadija alaihi salam. Und deswegen ehren wir speziell Khadija alaihi salam, weil sie etwas geopfert hat für den Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Wenn wir uns die Ehefrauen nach dem Propheten anschauen, dann war der Prophet in Medina, er war erstarkt, er hatte Macht, er hatte alles. Welche Ehefrau hat so viel gegeben wie Khadija alaihi salam? Lasst uns doch mal fair sein und das Ganze mal nüchtern betrachten, ohne in diese emotionale Schiene zu verfallen. Mütter der Gläubigen, Mütter der Gläubigen. Ja, Mütter der Gläubigen, betrachte es mal aus welcher Perspektive. Schau dir an, was Khadija gemacht hat, schau dir an, was andere Frauen gemacht haben. Jede Ehefrau muss ihr Recht bekommen. Andere Ehefrauen haben dem Propheten Kopfschmerzen bereitet. Andere Ehefrauen haben Verschwörungen gegen den Propheten gemacht. Das sind nicht meine Worte. Lest Surat al-Tahrim. Der Koran spricht offen darüber. Der Koran spricht offen darüber und droht den beiden Frauen die Scheidung, Hafsa und Aisha. Er droht ihnen offen die Scheidung, weil sie dem Propheten Kopfschmerzen bereitet haben, weil sie neidisch auf ihn waren, weil sie Verschwörungen gegen ihn geplant haben. Khadija a.s. opferte alles für den Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Andere Ehefrauen haben einen gesellschaftlichen Rang erlangt durch den Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Khadija verlor ihren gesellschaftlichen Rang für den Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Andere bekamen erst ihren Rang durch den Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Lasst uns doch mal fair sein, lasst uns doch mal offen und nüchtern über diese Themen sprechen und schauen, was für einen Rang Khadija a.s. hat. Sodass, wenn Jibrail zum Gesandten Gottes kam, er sagte, o Gesandter Gottes, Allah sendet seinen Salam zu Khadija. Über welche Ehefrau haben wir so einen Ausspruch? Dass Allah subhanahu wa ta'ala den Salam auf Khadija richtet. Deswegen ist es uns eine Ehre, wenn wir in Mekka sind, zu Jannat al-Mu'alla zu gehen und dort, wo Khadija a.s. bestattet ist, und unseren Respekt zu zollen. Diese Frau, der wir viel schuldig sind, ohne sie hätten wir den Islam nicht. Der Prophet selber sagte, der Islam baute auf zwei Säulen, das Schwert von Ali und die Güter von Khadija a.s. Sie opferte alles für den Islam, sie gab alles für den Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, und Allah subhanahu wa ta'ala machte ihn den Propheten reich, nicht materiell reich, er machte ihn reich durch Khadija a.s. Es gibt einen wunderschönen Tafsir der Ahlul Bayt a.s., speziell von Imam Ali ibn Musa al-Ridha a.s. über diese Verse. ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Imam Ridha a.s. beschreibt diese Verse wie folgt. Ich gehe das mal im Schnelldurchlauf. Er sagt, dieses Yatim bedeutet hier der Einzige seiner Art. Das heißt, wenn jemand der Einzige seiner Art ist oder wenn du eine Idee hast, die einzigartig ist, die seinesgleichen sucht, dann sagst du, das ist Yatim, also Farid. Das heißt, es ist einzigartig. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi war also einzigartig und Fa'awa, und Allah subhanahu wa ta'ala brachte die Leute dann zu ihm, sallallahu alaihi wa alaihi. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. ضَالًا فَهَدَى, du warst unbekannt in deinem Volk. Die Leute kannten dich nicht, du warst unbekannt in deinem Volk, sie kannten deinen Rang nicht, also hat er sie dich erkennen lassen. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى, sie haben dich dann erkannt. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, du warst wissend, du hast viel Wissen in dir getragen. Und du trugst das Wissen und er bereicherte die Leute durch dich. Das ist eine edle Interpretation der Ahlul Bayt alaihim salam bezüglich dieser Verse. Nach der Schlacht von Hunain verteilte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi die Kriegsbeute auf die Leute von Mekka. Und er wollte damit Frieden stiften, er wollte den Mekkanern dadurch näher kommen, sich ihnen annähern, dass der Groll so langsam verschwindet. Also hat er ihnen mehr gegeben als den Leuten von Medina. Die Leute von Medina, die Ansar, waren verärgert darüber. Sie sagten, wir haben gekämpft, wir standen an deiner Seite und nun diese Kriegsgüter, du gibst den Mekkanern mehr als wir. Sie waren verärgert darüber. Also gingen sie zu Sa'ad ibn Ubadah. Und das war das Oberhaupt der Ansar von Medina. Und sie beschwerten sich bei ihm und sagten ihm, er solle zum Propheten gehen und mit ihm sprechen. Warum das so ist, warum der Prophet den Mekkanern mehr Kriegsbeute gegeben hat als den Medinensern, obwohl diese ihm beistanden. Und dieser Sa'ad ibn Ubadah, er ging zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, er sagte zu ihm, o Gesandter Gottes, o Prophet Gottes, diese Verteilung, die du gemacht hast, ist diese von dir oder von Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn es von Allah ist, sind wir ruhig, wir akzeptieren das. Aber wenn es von dir ist, so sind wir damit nicht zufrieden. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde diese Vorgehensweise, so mit dem Propheten zu sprechen, ist schon ziemlich dreist, ziemlich unverschämt, zu sagen, oh Gesandter Gottes, ist es von dir oder von Allah? Der Koran sagt selber, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Haben wir diese Worte vergessen? Der Prophet ist nicht als Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Alles, was der Prophet sagt, ist eine Offenbarung Gottes. Alles, was er tut, ist eine Offenbarung Gottes. Was ist diese Frage? Ist es von dir oder von Allah? Wenn es von Allah ist, sind wir zufrieden. Wenn es von dir ist, sind wir nicht zufrieden. Ist denn der Wille Gottes ein anderer als der Wille des gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi? Ist der Wille des gesandten Gottes ein anderer als der Wille Allah subhanahu wa ta'ala? Der Wille ist eins. Als dieser Sa'ad diese Worte zum Propheten sprach, war der Prophet natürlich sehr, sehr traurig über diese Worte. Und er versammelte die Leute von Medina, er sagte, oh ihr Leute von Medina, habt ihr vergessen, dass ihr Feinde wart untereinander und Allah eure Herzen friedlich zueinander gemacht hat durch mich? Allah hat euch durch mich recht geleitet. Habt ihr all dies vergessen? Habt ihr vergessen, dass ihr am Abgrund des Höllenfeuers standes und Allah hat euch durch mich errettet? Habt ihr all das vergessen, oh ihr Leute von Medina? Als er diese Worte gesprochen hat, haben sie sich extrem geschämt dafür, für ihre Denkweise. Sie haben dann erkannt, das war unverschämt, so mit dem Propheten zu sprechen. Man hätte so mit dem Propheten nicht sprechen können. Sie haben ihre große Sünde erkannt. Sie haben sich geschämt und viele von ihnen haben angefangen zu weinen, nachdem der Prophet diese Worte gesprochen hat. Und das, was danach passiert ist, ist für mich persönlich einer der schönsten Situationen und Ereignisse, die aufzeigen, was für eine hohe Moral das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi hat. Wenn wir im Koran lesen, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, und wahrlich, du besitzt großartige Tugenden, großartige Moral, das zeigt die Moral des gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi. Schaut mal, der Prophet war im Recht. Niemand hat das Recht, so mit dem Propheten zu sprechen. Das war unverschämt, das war unhöflich. Der Prophet hat sie nur daran erinnert. War ich nicht derjenige, der euch das und das gebracht hat? Sie haben geweint, sie haben sich geschämt. Der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Er ist eine Barmherzigkeit für die Welten. Schaut, was er gemacht hat. Er hat gesehen, sie haben sich geschämt. Sie waren in ihrer Würde, in ihrer Ehre, sage ich mal so, verletzt. Der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi, hatte ein schlechtes Gefühl dabei. Sie weinen, sie schämen sich jetzt aufgrund mir, aufgrund meiner Worte. Ich kann das nicht zulassen. Durch diese Worte hat er sie beschämt, aber er wollte ihnen die Würde, ihre Würde wiedergeben. Also sagt er zu ihnen, antwortet mir, sagt mir etwas. Sagt, liege ich richtig, liege ich falsch? Sie sagten, deine Worte sind korrekt, o Gesandter Gottes. Er sagte, nein, 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 jetzt schaut. Er sagte, nein, ich lehre euch, was ihr mir antworten sollt. Ich lehre euch, was ihr mir antworten sollt. Sagt zu mir, warst du denn nicht derjenige, der aus Mekka rausgeschmissen wurde und wir haben dich aufgenommen? Warst du nicht derjenige, der von den Mekkanern der Lüge bezichtigt wurde und verleugnet wurde und wir haben dir geglaubt? Antwortet mir so mit diesen Worten. Als er diese Worte gesprochen hat, wurde das Weinen noch lauter. Wurde das Wehklagen der Ansar noch lauter. Aber schaut die Moral des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi, obwohl er im Recht ist, obwohl er nichts falsch gemacht hat, er hat gesehen, sein Gegenüber ist verletzt durch diese Worte. Sie haben sich gekränkt gefühlt, sie haben sich geschämt, sie wurden beschämt. Er hat es sofort wieder korrigiert, obwohl er keinen Fehler gemacht hat. Sallallahu alaihi wa alaihi. Das ist die Moral des Siegels aller Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi. Deswegen, wenn wir in Medina gehen, an seinem Grab stehen und sagen, innaka la'ala khuluqin azim, bei Allah, er hat khuluq azim. Bei Allah, er hat eine erhabene Moral, eine hervorragende Charaktereigenschaft, das Siegel der Propheten sallallahu alaihi wa alaihi. Deswegen, so gab er ihnen ihre Würde zurück und hat ihnen ein besseres Gefühl gegeben, indem er sie daran erinnert hat, ja, ich bin euch auch etwas schuldig. Ihr habt mich aufgenommen, als alle mich verlassen haben. Ihr habt mir geglaubt, als alle mich der Lüge bezichtigt haben. Deswegen, Medina hat eine spezielle Stellung im Herzen des Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Als Mekka friedlich erobert wurde, kamen sie zu ihm, sagten, o Gesandter Gottes, wir lieben dich. Wir haben Angst, dass du nach Mekka zurückkehrst. Er sagte, das Leben ist mit euch und der Tod ist mit euch. Obwohl das Siegel der Propheten sallallahu alaihi wa alaihi den Großteil seines Lebens in Mekka verbracht hat, dort geboren wurde, dort das Haus Gottes ist, nach der friedlichen Eroberung Mekkas ist er dennoch in Medina geblieben, ist dort gestorben und wurde dort bestattet. Das ist die Loyalität des Siegels aller Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Egal wie viel wir über die Vorzüge des Propheten sprechen, wir kommen zu keinem Ende. Subhanallah. Was für einen Gesandten haben wir? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Das sind die letzten drei Verse dieser reinen Sura. Was nun die Weisen angeht, so unterjoche sie nicht. Und was den Bettler angeht, so fahre ihn nicht an. Und was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala die beste Schöpfung, die er erschaffen hat, als Weisen erschaffen? Warum war er weise? Damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam selber im eigenen Leib spürt, was es bedeutet, ein Waisenkind zu sein. Was es bedeutet, ohne Vater aufzuwachsen. Was es bedeutet, eine Mutter in jungen Jahren zu verlieren. Was es bedeutet, dann bei seinem Großvater aufzuwachsen, der dann auch stirbt. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat all diese Erschwernisse selber durchgemacht. Und weiß genau, wie sich ein Waisenkind fühlt. Er weiß genau, wie sich jemand fühlt, der seinen Vater verloren hat, der seine Mutter verloren hat, der seinen Großvater verloren hat, weil er das selber durchgemacht hat. Und dementsprechend kann er auch empathisch sein. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Derjenige, der dich fragt, nach etwas verlangt, weise ihn nicht zurück. Wenn dich jemand um etwas bittet, dann weise ihn nicht zurück. Wenn dich jemand etwas fragt, dann antworte ihm. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Um was die Gunst deines Herrn angeht, so erzähle davon. O du Mensch, wenn du einen Segen von Allah subhanahu wa ta'ala siehst und bekommst, dann gedenke diesem Segen, sprich von diesem Segen, erzähle den Menschen von diesem Segen. Ja, du sollst nicht rumlaufen und den Leuten erzählen, wie toll du bist und wie gut es dir geht. Aber die Sache ist die, manchmal sitzt du mit bestimmten Menschen zusammen, erzähl mal, wie geht's dir, was gibt's Neues? Ach, mein Leben. Und dann geht's los. Ihr kennt alle diese Menschen. Ach, mein Leben, ich wünschte, ich wäre tot, alles läuft schlecht. Ich bin morgens aufgewacht und habe mir mein Zeh gestoßen und dann wollte ich zum Auto und ich hatte keinen Tank mehr und musste einen Umweg fahren und tanken. Und auf Arbeit angekommen, hatte ich meinen Schlüssel vergessen und ich musste runter ins Sekretariat. Mein Leben ist so schlecht, es könnte nicht schlimmer laufen. Du sitzt da und denkst dir, ey, ganz ehrlich, sind das gerade deine Probleme? Hast du keine schlimmeren Probleme, irgendwie so nach dem Motto? Manchmal sitzen wir mit Menschen und es ist so, als hätten sie das schlimmste Leben überhaupt. Du würdest am liebsten weinen über das Leben, was sie dir erzählen und was sie dir berichten. Nein, das ist nicht das, wie der Mensch, wie der Gläubige sein soll. Behalte diese Sachen für dich. Ja, wenn du mit jemandem sprechen musst, eine beste Freundin, einen besten Freund, mit dem du darüber sprichst, ja. Aber erzähle nicht der gesamten Menschheit, wenn du bestimmte Probleme hast. Gedenke dem Segen Allah subhanahu wa ta'ala. Gedenke dem, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, was andere nicht haben. Ja, du hast Prüfungen, du hast Erschwernisse, du hast bestimmte Punkte, die schwierig sind. Ja, die gehören dazu. So ist das Leben. So ist das Leben. Wäre es gut, in diesem Leben keine Probleme zu haben, dann wäre der Erste, der keine Probleme hätte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir sehen aber, dass er selber sagte, kein Prophet wurde so sehr gedemütigt und verletzt, wie ich es wurde. Wenn der Prophet hier kein leichtes Leben hatte, willst du ein leichtes Leben haben? Bist du besser als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Nein. Diese Prüfungen, diese Erschwernisse sind Stufen, die wir erklimmen müssen, um zu einem bestimmten Grad der Vollkommenheit zu erlangen, um eine bestimmte Prüfung zu bestreiten, die uns dann im Jenseits gewisse Stufen gibt. Und es gibt manche Überlieferungen, die sagen, wenn der Sohn Adams, wenn der Mensch am Tage des Gerichts sieht, was für Stufen im Paradies er aufgrund bestimmter Prüfungen hatte, wird er sich wünschen, er wird zu Allah sagen, oh Allah, hättest du mein gesamtes Leben mit Problemen und Erschwernissen gefüllt. Ich wünschte, mein gesamtes Leben wäre voller Probleme. Jetzt sehe ich, was ich davon habe. Aber dann wird es zu spät sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird antworten, ich weiß meine Diener, ich kenne dich. Hätte ich nur noch 2, 3 Probleme mehr gegeben, hättest du Kufr begangen und du hättest die Religion verlassen und du hättest gesagt, oh Allah, warum immer ich? Oh Allah, immer habe ich die Probleme. Deswegen, die Prüfungen, die waren okay, die hast du bestanden, hier ist deine Stufe. Bitteschön, genieß das ewige Leben. Das Siegel der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war nicht so. Er hat gesagt, oh Allah, gib mir alle Erschwernisse, alle Prüfungen, alle Erschwernisse, die es geben kann. Nach ihm die Imame der Ahl-Bayt a.s., Imam Amir al-Mu'minin a.s. Glaubt ihr, es ist leicht für einen Mann zu sehen, wie seine Frau geschlagen wird vor ihm und er kann nichts unternehmen, weil der Islam auf dem Spiel steht? Glaubt ihr, es ist leicht für Imam al-Hussein a.s., dass er sieht, wie sein Sohn, sein Baby, 6 Monate alt, einen Pfeil in sein Genick bekommt? Glaubt ihr, das ist leicht? Glaubt ihr, es ist leicht für einen Vater zu sehen, wie sein Sohn zerstückelt wird? Glaubt ihr, das ist leicht? Glaubt ihr, es ist leicht für Imam al-Hassan a.s. zu sehen, wie seine Schwester Zainab an der Tür klopft und er gerade dabei ist, Teile seiner Leber auszuspucken aufgrund des Giftes, was er da hat? Glaubt ihr, es war für Imam al-Hassan leicht zu sehen, wie er von seinen eigenen Leuten verraten wurde und abgestochen wurde, mit dem Messer ein Attentat auf ihn? Glaubt ihr, das war leicht für ihn? Sie alle hatten ein erschwertes Leben. Deshalb sollen wir nicht denken, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verlassen, Allah hasst uns, Allah mag uns nicht, wenn wir Probleme haben. Nein, das zeigt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eben nicht verlassen. Ich sage dir, wann du dir Sorgen machen solltest, mach dir Sorgen, wenn du keine Probleme im Leben hast. Dann stimmt irgendetwas nicht. Dann stimmt irgendetwas nicht. Mach dir erst dann Sorgen, wenn du keine Probleme hast. Wenn du Probleme hast, sag, oh Allah, danke, gib mir noch mehr. Gib mir so viel, wie ich es tragen kann. Gib mir so viel Prüfung, wie ich sie bestehen kann. Deswegen, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Sei also nicht geizig, danke Allah für die Gunst, danke ihm für die Gesundheit, für die Familie, für die Arbeit, für das Auto, alles was du hast. Setz dich jeden Tag 5 Minuten mal hin und danke Allah für die Gnaden, die du hast. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Herz erleuchten durch den heiligen Koran. Möge Allah unsere Kranken heilen durch den Koran. Möge Allah sich unseren Toten erbarmen durch den heiligen Koran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Erscheinung des Imams beschleunigen durch den heiligen Koran. Möge Allah subhanahu wa ta'ala das Leid der Menschheit lindern durch den heiligen Koran. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin.